Abgrundtief und bodenlos Stuttgart 21 und sein absehbares Scheitern. Und jemand, der sich da lange, lange Zeit mit beschäftigt hat und auch jetzt dieses Buch herausgegeben hat im Sommer und das bereits als Standardwerk gilt, ist Winfried Wolf. Erst einmal Servus.
Ja, hallo, schönen Tag.
Ja, Stuttgart 21 begleitet uns schon seit einiger Zeit, dich natürlich auch. Und das Buch gilt ja auch hier als ein Standardwerk. Das heißt, sollte man sich zumindest unter den Weihnachtsbaum legen und wenn nicht unter den Weihnachtsbaum, so doch vielleicht unter das Kopfkissen und mal einfach durchblättern. Du hast da alles zusammengefasst, was praktisch über Stuttgart 21 zu sagen ist. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, bereits 95 angefangen mit dem Vorläufer und praktisch die Argumente jetzt nochmal zugespitzt hier formuliert. Was steht in dem Buch drin? Wo läuft es mit Stuttgart 21 hinaus?
Also richtig ist, dass ich im Jahr 95 ein erstes Buch schrieb. Das war ein Jahr nachdem das Projekt Stuttgart 21 vorgestellt wurde und damals erschien ein Buch, das hieß Stuttgart 21, Hauptbahnhof im Untergrund, Fragezeichen, wo wichtige Argumente zusammengefasst sind. Seitdem natürlich ist sehr viel passiert und ist vor allem sehr viel im Widerstand passiert, aber auch die Sachargumente sind natürlich bedeutend klarer heute herauszuarbeiten. Tja, es ist schwierig, jetzt 320 Seiten zusammenzufassen. Man kann grob sagen, ich gehe ein in dem Buch auf ganz sachlich zunächst mal die entscheidenden vier Aspekte aus meiner Sicht, warum das Projekt tatsächlich scheitern wird. Ich bin felsenfest überzeugt, es wird scheitern. Ich gehe dabei ein darauf, dass die Gleisneigung, also die Längsneigung der Gleise im Untergrund sechsmal größer sein wird als eigentlich gesetzlich erlaubt. Das heißt, es wird 6 Meter Unterschied die Spitze zum Schwanz haben, wenn er in einem Bahnhof steht. Es ist dadurch bedingt, dass eben schon S-Bahnen, U-Bahnen im Untergrund liegen und deswegen diese Gleise so schräg reingelegt werden müssen. Das ist extrem gefährlich für Fahrgäste beim Fahrgastwechsel, für Rollstuhlfahrer und so weiter. Ich gehe ein darauf, dass eben anders als beim BER in Berlin oder anders als bei der Elbphilharmonie in Hamburg Stuttgart 21 nicht die Kapazitätserweiterung mit sich bringt, sondern Abbau um 30% mindestens von den gesamten Gleiskapazitäten und dass damit ein wichtiger Eisenbahnknoten eingeengt wird, der bisher 70 Jahre lang perfekt in dem Kopfbahnhof funktioniert hat. Ich gehe drittens ein darauf, dass wir in Stuttgart das Novum haben, in ganz Europa und der ganzen Welt, dass hier bei den 60 Kilometern Tunneln, die es im Untergrund geben wird, 16,7 Kilometer im Anhydrit verlaufen. Anhydrit ist Gipskäuper, ist eine Bodenbeschaffenheit, die dann, wenn Wasser hinzutritt, quillt und zwar jahrzehntelang quillt. So wie wir das gerade in Staufen im Breisgau erleben, wo vor 10 Jahren Geothermikbohrungen gemacht wurden, seitdem die Stadt 60 Zentimeter angehoben hat beim Marktplatz. Und last not least gehe ich eben auf das Aktuelle ein, nämlich darauf, dass Stuttgart 21 ein Fass ohne Boden ist. Da gibt es das neue Gutachten von PricewaterhouseCoopers, wonach die Kosten jetzt nochmal auf, die sagen, 7,9 Milliarden Euro ansteigen. Wohlgemerkt, bei der Volksabstimmung im Jahr 2011 waren es 4,5 Milliarden, die als Deckel galten, als Zollbruchstelle, jetzt 7,9 Milliarden zugestanden. Der Architekt von S21 Ingenhofen sagt, es sind längst 10 Milliarden. Und auch der Bundesrechnungshofbericht vom Jahr 2016 sagt, auch 10 Milliarden werden es sein. Das sind die Sachargumente, an sich meiner Meinung nach nicht gebaut worden wird. Dann haben wir ein ganz langes Kapitel mit 70 Seiten, wo allein eingeht auf die lange Bewegung gegen Stuttgart 21 und den jetzigen Stand, wo wir ja am 15. Januar die 400. Montagsdemonstration haben. Und last not least gehe ich auf die Gründe ein, warum trotzdem dieses Projekt gemacht wird, was mit Kapitalismus zu tun hat, was mit Staatsgnete zu tun hat, was auch mit Staatsräson, man will nicht mehr zurück, wenn man so weit das mal gemacht hat, zusammenhängt. Das ist ganz grob mal der Überblick über dieses Buch.
Ganz grob. In der letzten Woche gab es da auch eine Bahnaufsichtsratssitzung in Berlin. Zuerst ist mal da nichts groß rausgekommen, aber so langsam wird von Umstrukturierungen geredet. Das heißt, Olaf Drescher soll kommen als technischer Chef und praktisch die Sache in die Hand nehmen, dass zumindest das Technische mal so richtig ins Laufen kommen soll. Also ab 1. Februar scheint er mit in der Mannschaft zu sein. Ist bei Stuttgart 21 unter Umständen noch was zu retten im Sinne von, dass die Bahn da was besser machen kann? Also man an der Steigung, an der Neigung der Gleise kann man da wohl nichts groß ändern, aber vielleicht irgendwie was vorantreiben?
Naja, es zeigt eben, dass ein neues Personenkarussell in Gang gesetzt wird. Man muss ja andersrum sagen, die hatten ja die besten Techniker, naja, nicht gerade der Welt, aber die besten Techniker Deutschlands gehabt. Die hatten den Azer gehabt, Hani Azer, der bereits vor 5 Jahren den Bettel geschmissen hat. Das ist der Mann, der den Berliner Hauptbahnhof geschafft hat, trotz aller Widerstände zu Ende gebaut zu bekommen. Der hat damals einen Text vorgelegt, ich glaube 117 Risiken, wonach das Projekt Stuttgart 21 nicht funktionieren würde. Wir hatten den Abbau, den Abgang des Lächelmonsters, nämlich Herr Volker Käfer, am 31. Dezember 2016 gehabt. Wir hatten den Abgang von Herrn Grube am 30. Januar 2016 gehabt. Wir haben jetzt den angekündigten Abgang von Herrn Felch, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, für Ende März dieses nächsten Jahres vor uns stehend. Insofern kann man sagen, ich könnte noch ein halbes Dutzend anderer Prominenter sagen, die abgegangen sind oder abgegangen worden sind. Insofern ist jeder Neuzugang im Grunde lächerlich. Das ist ähnlich wie beim Flughafen in Berlin, wo jetzt immer mehr Nullen kommen, die an die Spitze gesetzt werden, nachdem vorher relativ gewiefte Leute da waren, die sagten, das ist nicht bewältigbar. Das heißt, personell kann man da nichts machen. Das ist im Grunde nur die Frage, dass die Leute, die verantwortlich waren, in Deckung gehen, weil sie Angst haben, dass sie regresspflichtig gemacht werden. Also Leute, die in der Verantwortung sind, im Aufsichtsrat zum Beispiel, und die jetzt für eine Erhöhung auf 7,9 Milliarden stimmen, die stimmen für ein Projekt, was auch nach Angaben des Bahnchefs Grube, des damaligen Bahnchefs Grube, unwirtschaftlich ist. Und das ist ein Verstoß gegen das Aktienrecht, zumal es eben Alternativen gibt.
Alternativen, das heißt Umstieg 21? Ist das die Alternative oder gibt es noch weitere Alternativen?
Nee, das ist die Alternative, die momentan spannend ist, wo auch 60% der Stuttgarter Bürger und Bürgerinnen gesagt haben in der Umfrage, dass sie wollen, dass es geprüft wird. Und das ist ja einmalig. Also wäre man zum Beispiel bei Kalka sagen musste oder bei der Wackersdorfer Wiederaufbereitung sagen musste oder bei damals dem Atomkraftwerk in Wiel sagen musste, wir sind dagegen, Punkt, stoppt das Projekt. Und während man auch diese 3 Projekte gestoppt hat und damit Milliarden in den Sand gesetzt hat, kann man im Fall von Stuttgart 21 sagen, wir sind für Stoppen und für Umstieg, nicht nur für Ausstieg. Das heißt, es liegt ein Umstiegskonzept vor, bei dem ein erheblicher Teil der jetzigen Baumaßnahmen, darunter auch die gigantische Grube, die ja jeder sieht, die quer zu dem Bonatzbau Quergebäude jetzt ausgehoben wurde, was ein unterirdischer Busbahnhof werden soll, wo ein erheblicher Teil dieser Bauten benutzen kann. Es liegt dafür ein Gutachten vor von Firek Rössler, der kleinen Beratergruppe in München, die entsprechend vorrechnet, was es kosten würde, wenn man jetzt stoppt Stuttgart 21, wenn man umwidmet, das was umgewidmet werden kann und stattdessen einen modernisierten Kopfbahnhof hat mit unterirdischem Busbahnhof, mit neuen Gleisanlagen, S-Bahn und so weiter, dann würde man 5 Milliarden Euro sparen, verglichen mit dem, wenn man weiterbaut und hinterher einen Bahnhof hat, der um 30% verkleinert würde.
Trotzdem, die Bahnaufsicht, also das heißt, die Bahn will irgendwie weitermachen, irgendwie, hast du schon angedeutet, einige wollen auch da schon leise zumindest aus die Hintertür raus und Stuttgart 21, sprich die Befürworter des Kopfbahnhofes, Parkschütze etc. machen weiter. Was ist dann los in Stuttgart? Wieso machen die Schwaben diesen Riesenaufstand und zwar so lange und halten auch so kräftig durch?
Naja, also warum die Schwaben das machen, weiß ich nicht, ist nicht genetisch bedingt. Also die Badischen sind eigentlich mehr für Aufstände zuständig als die Schwaben. Ich glaube, es ist eine Kombination, die einfach in Europa einmalig ist, wo einmal eben nicht nur ein Bahnhof, sondern es geht ja um ein Denkmal. Also wenn man Postkarten von Stuttgart vor 10, 15 Jahren sich gekauft hat, dann waren da halt der Fernsehturm drauf und der Bahnhof drauf. Der Bonatzbau war ein Wahrzeichen von Stuttgart, gebaut nach dem Ersten Weltkrieg. Es geht zweitens um den mittleren Schlossgarten, der seit hunderten Jahren existierte, wo Bäume da waren, die 200 und mehr Jahre alt sind. Ich glaube, jetzt 100 Bäume, die mehr als 100 Jahre alt waren, die damals 2011, 2012 abgeholzt wurden, zugunsten dieser gigantischen Baumgrube. Und es geht ein bisschen auch um das Gefühl, dass ja oft so auch in Deutschland die Schwaben als ein bisschen hinterwäldlerisch dargestellt werden. Mit denen kann man es ja machen. Ja, also während man Frankfurt 21 gestoppt hat, während man München 21 gestoppt hat, während sogar in Lindau wir erreicht haben, dass der Inselbahner von Kopfbahnhof der Insel erhalten blieb. Bei allen drei Städten, München, Frankfurt, Lindau, wollte die Bahn das Gleiche machen. Weg mit dem alten Bahnhof und irgendeinen anderen absurden, neumodischen Bahnhof anderswo hingestellt. Da ist gelungen. Und bei Stuttgart versucht die Deutsche Bahn AG das einfach durchzuziehen, obwohl eben alle Sachargumente dagegen sprechen und inzwischen eben wir auch nach 8 Jahren massenhaften Widerstand und 20 Jahren organisierten Widerstand Recht bekommen mit allen sachlichen Argumenten. Insofern ist es das Besondere tatsächlich, und das Besondere wird sein, 15. Januar, die 400. Montagsdemonstration in Hauptbahnhof, das ist ja europaweit einmalig. Vor allem einmalig ist eben die Mahnwache. Ja? Also das, wenn ich es irgendwo erzähle, irgendwo in Bremen oder in Bochum oder irgendwo in Berlin oder irgendwo in Leipzig oder Dresden und sage, da gibt es seit 7,5 Jahren, seit Mitte Juli 2011 eine Mahnwache, ein Zelt 18 Quadratmeter groß, was dauerhaft im Dreischichtbetrieb besetzt ist, wo immer Tag und Nacht, auch an Silvester, auch in der Hitze, auch bei minus 10 Grad zwei Leute sind, die Tee oder Kaffee bereit haben und die vor allem heiße Informationen haben zum Stand von Stuttgart 21, sagen alle, das kann nicht sein. Wie? Was? Wie? Immer? Wie? Tag und Nacht? Was? Morgens um 5 auch? Und wie? Auf illegalem Grund ein Zelt? Ja, ist so. Ja, das ist einfach einmalig und toll und deswegen sollte man da auch hingehen am 15. Januar.
Am 15. Januar hingehen nach Stuttgart, um eben bei der Demonstration mitzumachen. Das ist praktisch wieder eine, ja, was ist es genauer? Das ist praktisch wieder ein Vortrag mit einer Kurzdemonstration, ne?
Nee, das ist eine einstündige Kundgebung, bei der Volker Lösch, der berühmte Theaterregisseur, sprechen wird, bei der Timo Prunke, Wortkünstler, bei der Christine Braillon von der Heute-Show sprechen wird, bei der Angelika Link Moderation machen wird und ich auch als Winfried Wolf werde auch dort reden. Und danach gibt es eine kurze Demo, ja.
Das war Winfried Wolf, der das Buch geschrieben hat, Abgrundtief und bodenlos Stuttgart 21 und sein absehbares Scheitern im Papierosa Verlag erschienen in Köln, 320 Seiten für 16,80 € zu erwerben. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.
Okay, alles klar. Tschüss. Ciao.